Herzlich willkommen zum Gottesdienst an diesem Sonntag, Reminiscere, dem zweiten Sonntag der Passionszeit. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich darüber, dass ich mal wieder in Steenfelde sein kann. Mein Name ist Bernhard Behrens, ich bin Pastor im Ruhestand und wohne in Vilsum. Heute ist insofern ein besonderer Gottesdienst, als heute 4 Kinder getauft werden, 4 Geschwister. Und ich begrüße die Familie Watzlaw ganz herzlich. Jetzt in dieser Zeit gelten noch Corona-Regeln. Das heißt, die Abstände sollen ja gewahrt werden, Masken sollen getragen werden, aber wer den Platz eingenommen hat, braucht keine Maske mehr zu tragen. Sie können die Maske gerne absetzen während des Gottesdienstes. Nachher soll sie dann wieder getragen werden, beim Hinausgehen, und dann bitte auch auf die Abstände achten. Es ist auch so, dass hier in der Kirchengemeinde Steenfelde das gemeinsame Singen noch nicht vom Kirchenvorstand erlaubt ist. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn die Gemeinde nicht singen darf, dann singe ich. Dann singe ich Ihnen was vor. Ich hoffe, dass Sie das gut so mitverfolgen können. Wir haben heute, das möchte ich noch eben vorweg sagen, ja, den Sonntag Reminiscere. Und Reminiscere, das ist lateinisch und das ist das erste Wort von dem lateinischen, von der lateinischen Übersetzung des Psalmverses. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Wir denken an Gott, der barmherzig mit uns umgeht, der seinen Sohn Jesus in den Tod gegeben hat, damit wir das ewige Leben haben. Davon wird auch die Lesung handeln und darum wird es auch in der Predigt gehen. Der Wochenspruch für diese Woche, ein Vers aus der Lesung, bringt dieses auch zum Ausdruck. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Und jetzt singe ich ein erstes Lied, und zwar 3 Verse von dem Lied 445, Gott des Himmels und der Erde, Vers 1 und 2 und Vers 5. Und Sie können, wenn Sie ein Gesangbuch zur Hand haben, auch gerne das mitlesen. 445, 1 und 2 und 5.
Sei und bleibe du auch heute.
die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese einige Verse aus dem Psalm dieses Sonntags, Psalm 25. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Herr, zeige mir deine Wege und leite mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Amen. Lasst uns beten. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Hilf uns zu erkennen, was es für dich und was es für uns bedeutet hat, dass du den Weg des Leidens und des Sterbens am Kreuz gegangen bist. Nimm dich unser an, mit unseren Ängsten und Sorgen, mit unserer Schuld und unserem Versagen. Gib uns Mut und Kraft in dieser Zeit, der uns so viel Angst macht und Sorgen bereitet. Amen.
Der Text der heutigen Lesung steht bei Römer 5. Ich lese aus der Lutherbibel die Verse 1 bis 5. Wer mag und kann, bitte ich aufzustehen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen. Als Vorbereitung zu den geplanten Taufen hören wir jetzt das Lied Gott, der du alles Leben schufst. Es steht im Gesangbuch unter 211.
Können wieder Platz nehmen.
Sei dir das da.
Ja, heute werden die Kinder von Annika Watzlaw, Schulstraße 74 hier in Westoberledingen, getauft. Marie, Lea, Ben und Paul. Und das Besondere ist, Lea hat heute Geburtstag. Sie wird an ihrem Geburtstag getauft. Sie ist 12 Jahre alt geworden und wird getauft. Und Marie, die Älteste, die ist Konfirmandin. Und das war wohl auch der Anlass, dass sie gesagt hat, ja, vor der Konfirmation soll ja die Taufe erfolgen. Und dann die Geschwister gleich alle mit, alle vier. Ja, ich begrüße also die Tauffamilie und schön, dass ihr da seid und schön, dass wir die Taufe heute haben konnten. Eigentlich sollte die ja schon vor ein paar Wochen sein. Das ging dann wegen Corona nicht. Aber dafür seid ihr jetzt alle genesen und alle erstmal eine ganze Weile immun. Das denken wir doch. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Ihr seid gekommen, um eure Kinder taufen zu lassen. Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung. So steht geschrieben im Matthäusevangelium: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Immer wieder werden wir in der Bibel daran erinnert, dass Taufe und Glaube zusammengehören. So lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 6. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Weil Jesus Christus die Kinder annimmt, weil er auch für sie gekreuzigt wurde und gestorben ist, damit sie auch mit ihm leben können in Ewigkeit, werden sie gesegnet mit dem Zeichen des Kreuzes.
Nimm hin das Zeichen des Kreuzes. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes.
Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich für diese Kinder, die mit dem Zeichen des Kreuzes gesegnet worden sind. Schütze sie allezeit mit der Kraft, die vom Kreuz deines Sohnes Jesus Christus ausgeht. Befreie sie von der Macht des Bösen. Schenke ihnen das neue Leben in dir und lass sie zum ewigen Leben gelangen. Amen. Liebe Täuflinge, liebe Tauffamilie, liebe Gemeinde, die Taufe ist schon etwas Besonderes, etwas Einmaliges. Die Taufe steht bei uns in der Kirche, so ist es ja üblich bei uns in der lutherischen Kirche, am Anfang des Lebens. Bei einigen von euch, ihr seid nicht mehr so ganz am Anfang, aber immerhin auch noch ziemlich jung. Und es soll euch zugesagt werden durch die Taufe, Gott hat euch lieb. Jesus Christus ist für euch da. Er ist auch für euch gekommen. Er hat sein Leben für euch gelassen. Er ist auferstanden, damit ihr mit ihm leben könnt. Ganz zu Anfang, in den ersten Jahren und Jahrzehnten der christlichen Gemeinden, da wurde immer nur getauft, indem man ganz unter Wasser getaucht wurde. Und das hat ja auch eine Bedeutung. Ganz unter Wasser und dann wieder hochkommen. Wenn man nicht hochkommt aus dem Wasser, dann muss man ertrinken. Aber gut ist es, wenn man dann wieder hochkommt aus dem Wasser. Und von Anfang an ist die Taufe ein Symbol für Sterben und wieder neues Leben bekommen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und wer getauft wird, bei dem wird symbolisch gesehen das Sterben Jesu an ihm vollzogen, dass er unter Wasser kommt. Aber er kommt wieder heraus und bekommt das Leben neu geschenkt. Man hat dann irgendwann gemeint, nicht nur bereits an Jesus gläubige Menschen sollen getauft werden, auch Kinder sollen getauft werden. Eltern sagten, wir möchten gerne, dass unsere Kinder auch zur Gemeinde gehören. Und so hat man dann angefangen, Kinder und Babys zu taufen. Und es war lange Zeit auch so, dass die Babys auch ganz unter Wasser getauft wurden. Ich weiß nicht, ob das bei diesem Taufstand in Stedfelde auch war. Die alten Kirchen haben große Taufsteine mit großen Taufbecken, die so groß waren, damit Babys da ganz hineinpassten. Die wurden so im Mittelalter und so, dann wurden die Babys ganz ausgezogen und dann kommen die einmal ganz unter Wasser und wieder hoch. Aber irgendwann hat man gemeint, das ist da vielleicht doch ein Schock für die Babys. Es genügt auch dreimal eine Handvoll Wasser über dem Kopf. Und so wird es seit Jahrhunderten gemacht und so machen wir das heute auch. Der kleine Paul braucht nicht ausgezogen zu werden. Ein Symbol für neues Leben ist die Taufe. Ein Symbol, dass Gott ein neues Leben anfangen möchte. Die Zusage, er ist für euch da, für jeden Einzelnen. Und das gilt euer Leben lang. Unsere Hoffnung als Gemeinde ist, dass ihr das auch im Glauben annehmt, dass ihr sagt, ja, ich möchte auch an Gott glauben. Ich möchte an Jesus glauben. Ich möchte weiterhin zur Kirche gehören. Denn die Taufe bedeutet ja auch, hiermit seid ihr Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche und der Kirchengemeinde Stedfelde. Ob ihr dabei bleibt, das wissen wir nicht, aber das hoffen wir als Gemeinde, dass das so ist. Und dass ihr euer Leben lang sagen könnt, ich bin froh, dass ich getauft bin. Ich bin froh, dass ich zu Gott gehöre. Ich bin froh, dass ich zur Gemeinde Jesu Christi gehöre. Und ich hoffe, dass ihr dann auch mal sagen könnt, ja, meine Eltern haben dazu beigetragen, meine Paten haben mir dazu geholfen und meine Gemeinde, in der ich groß geworden bin, haben mir dazu geholfen, dass ich an Jesus Christus glauben kann. Ihr habt auch Taufsprüche ausgesucht oder eure Mama hat die für euch ausgesucht. Ich weiß nicht, wer die ausgesucht hat, aber es gibt ja Taufsprüche. Und die lese ich jetzt einmal vor an dieser Stelle. Marie hat den Taufspruch, wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Römer 10, Vers 10. Lea hat den Taufspruch, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, Vers 21. Ben hat den Taufspruch, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 1. Korinther 16, Vers 14. Und Paul bekommt den einfachen, kurzen Taufspruch, die Liebe hört nimmer auf. 1. Korinther 13, Vers 8a. Und ich denke, das wünschen wir alle dem kleinen Paul, dass er sich geliebt weiß und dass er sich von Menschen und auch von Gott geliebt ist. Jetzt wird gerade ein Tuch gebraucht. Ja. Ich möchte jetzt die Eltern und die Paten bitten, dass sie sich von den Plätzen erheben, aufstehen, aber da am Platz bleiben, nur aufstehen. In der Taufe macht Gott sein Angebot sichtbar, dass er euer Kind, eure Kinder liebt und in seinem ganzen Leben lieben will. Das ist ein Geschenk Gottes an eurem Kind. Er will, dass wir Menschen und dass auch euer Kind und eure Kinder dieses einmal im Glauben annehmen. Dabei sind sie auf die Hilfe der Eltern und Paten angewiesen. Liebe Eltern, wir alle haben unser Leben von Gott. So sollt ihr euer Kind als Gabe des Schöpfers annehmen. Durch eure Liebe soll es Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen. Größer als unsere Liebe ist die Liebe Jesu Christi. Darum sollt ihr euer Kind zum Glauben an Jesus Christus hinführen und zum Beten anleiten. Seid ihr dazu bereit, so antwortet als Eltern, ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Paten, ihr vertretet bei eurem Patenkind die christliche Gemeinde. Deshalb frage ich euch, seid ihr bereit, das Patenamt an diesem Kind zu übernehmen, für euer Patenkind zu beten, ihm in Notlagen beizustehen und ihm zu helfen, dass es ein lebendiges Glied der Gemeinde Jesu Christi wird? So antwortet als Paten, ja, mit Gottes Hilfe. Hört nun, wie Jesus die Kinder zu sich ruft und sie segnet. So steht geschrieben im Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Amen. Lasst uns Gottes Segen für die Kinder auch erbitten und miteinander das Vaterunser sprechen. Ich bitte, wem es möglich ist, auch dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Eltern, liebe Paten, liebe Gemeinde, für Taufe und Glaube gehören zusammen. Was bedeutet christlicher Glaube? Im Glaubensbekenntnis wird das zusammengefasst. Und lasst uns jetzt, wie die ganze Christenheit auf Erden es tut, auch miteinander jetzt das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte wieder Platz zu nehmen, aber die Täuflinge und Eltern und Paten bitte ich jetzt, wieder vorne zu kommen. Das heißt, nacheinander werden wir die Kinder taufen. Und bei Marie, der Ältesten, anfangen. Aber erstmal muss erst noch Ben, hat das übernommen, das Wasser in das Taufbecken tun. Oder? Machst du das oder soll deine große Schwester mitkommen?
Marie, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott und Vater, stärke dich durch deinen Heiligen Geist. Erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre dich zum ewigen Leben. Ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes. Wir allmächtigen Gott und Vater, stärke dich durch seinen Heiligen Geist. Erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre dich zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Und jetzt kommt Bett.
Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandern in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Taufkerze soll daran erinnern, dass Jesus das Licht im Leben der Täuflinge sei. Heute haben wir den 13. März. Und wenn im nächsten Jahr wieder 13. März ist, dann hat der ja wieder Geburtstag. Und immer wieder am 13. März. Aber die anderen haben auch den Tauftag. Und das ist dann immer eine Gelegenheit, die Taufkerze mal wieder anzuzünden. Das ist ja der Tauftag. Oder aber auch sonst beim Geburtstag, bei den anderen Geburtstagen kann man das machen. Oder zu Weihnachten oder Ostern oder bei irgendwelchen Gelegenheiten immer wieder anzünden. Die darf ruhig runterbrennen, die Taufkerze. Irgendwann gibt es dafür mal eine neue Kerze. Ein Zeichen dafür, ich bin getauft. Und Jesus will das Licht in meinem Leben sein. Ich bitte jetzt nochmal die Täuflinge mit den Eltern, nach vorne hier zum Altar zu kommen. Und ich möchte für euch als Familie beten und euch Gottes Segen zusprechen, Gottes Segen wünschen. Lasst uns beten.
Herr unser Gott, du bist der Schöpfer allen Lebens. Wir danken dir für die Kinder, dass sie geboren wurden, dass sie aufwachsen können. Und habe Dank dafür, dass du ihr lieber Vater im Himmel bist. Lass sie in ihrem Leben erfahren, ich bin geliebt. Ich werde umsorgt. Es sind Menschen da, auf die ich mich verlassen kann. Lass sie erfahren, dass du da bist und dir vertrauen, mit dir rechnen in ihrem Leben. Und hilf den Eltern, hilf allen, die sie begleiten, auf ihrem Lebensweg, dass sie ihnen helfen, zu einem erfüllten Leben, zu einem Leben mit dir. Amen.
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne euch. Deine Liebe umgebe euch. Seine Treue verbinde euch. Sein Friede begleite euch. Amen. So, und jetzt ist es zu Ende. Aber ich habe noch ein kleines Geschenk für die Kinder und Taufurkunden für die. Und ich singe jetzt zum Abschluss der Taufhandlung die beiden letzten Verse von 211 aus dem Gesangbuch, Vers 4 und 5, 211. So segne nun auch dieses Kind und die, die seine Nächsten sind, wo Schuld belastet, Herr, verzeih, wo Angst bedrückt, mach Hoffnung frei. Gott, der du durch die Taufe jetzt im Glauben einen Anfang setzt, gib auch den Mut zum nächsten Schritt. Zeig uns den Weg und geh ihn. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns nun, bevor die Predigt beginnt, einen Augenblick lang still werden. Lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns reden kann. Wir werden still. Herr, unser Gott, lass uns darauf hören, was du uns heute zu sagen hast. Du kennst uns, kennst unsere Gedanken, das, was uns Freude macht, das, was uns bekümmert, das, was uns Sorgen bereitet. Aber wir danken dafür, dass wir uns an dich wenden dürfen mit allem, was uns bewegt. Öffne unsere Ohren und Herzen für das, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Angst, so scheint mir, ist ein bestimmendes Thema in unserer Zeit. Es gibt so viel, was Angst machen will, so viel, was uns mutlos machen will, so viel, was uns resignieren lassen will. Uns Deutschen wird ja schon seit langem nachgesagt, dass wir ein besonders ängstliches Volk sind. Aber in letzter Zeit sind, glaube ich, die Ängste noch gestiegen. Seit 2 Jahren beherrscht uns geradezu das Thema Corona-Pandemie. So viele unserer Mitmenschen leben in Angst vor einer Ansteckung. Viele sind in Angst und Sorge wegen des Klimawandels. Was kommt da auf uns zu? Worauf müssen wir uns einstellen? Können wir uns überhaupt noch auf etwas einstellen, was auf uns zukommt? Und jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen sind weitere Ängste dazugekommen. Angst um den Frieden. Die Angst, dass es kein Benzin oder Gas mehr geben könnte. Die Angst, finanziell nicht mehr klarzukommen, weil alles teurer wird. Angst vor einer diktatorischen, unberechenbaren Macht in Russland. Die Angst, dass wir einer ungewissen Zukunft entgegengehen. Wie können wir mit unseren Ängsten umgehen? Wie können wir damit fertig werden? In unserem heutigen Predigttext geht es auch um Angst, obwohl dieses Wort darin gar nicht vorkommt. In der Geschichte vor dem Gebet Jesu im Garten Gethsemane erleben wir Jesus in einer ganz persönlichen Situation. In einer Situation, in der er es mit einer großen Angst zu tun bekommt. Wie geht er damit um? Wie wird er damit fertig? Lasst uns versuchen, auf die Frage nach der Angst eine Antwort zu finden. Antworten, die uns auch in unseren Ängsten helfen, trösten und aufrichten können. Ich lese jetzt den Predigttext Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu ihnen: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte erzählt ganz hautnah und persönlich, wie Jesus es mit der Angst zu tun bekommt. Mehr als jede andere Geschichte, die wir in der Bibel finden, wird uns etwas deutlich von der inneren Befindlichkeit Jesu. Es zeigt sich, wie sehr Jesus Mensch war. Er ist nicht mal eben ans Kreuz gegangen und sagt: Na ja, dann mache ich das eben. Nein, es war ein innerer Kampf, den er zu durchleiden hatte, bis er endlich sagen konnte: Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Das heißt also, jetzt nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Jetzt wird es ernst. Lasst uns heute einmal fragen: Was ist es denn, was Jesus Angst macht? Und wie überwindet er diese Ängste? Was Jesus Angst macht, ich möchte es in drei Teilen zusammenfassen. Das erste ist, dass er an eine Grenze kommt. Er macht eine Grenzerfahrung, wie er sie noch nie erlebt hat. Denn Jesus kommt an die Grenze, wo der Tod das Leben überwältigt. Er kommt an die Grenze, an der er sein Leben aus der Hand gibt. Er als der Sohn Gottes begibt sich in die Hände von Soldaten, von Menschen, die ihm übel mitspielen, die ihn quälen, die ihn schließlich ans Kreuz bringen. Er begibt sich in die Hände von Sündern, so heißt es in der Bibel. Jetzt im Garten Gethsemane besteht die letzte Chance, diesem Ganzen zu entfliehen. Noch kann er Nein sagen. Noch kann er sein Leben in der Hand behalten. Er hat diese Situation vor Augen und er weiß, es geht um Leben und Tod. Dieses wird ihm bewusst und es erschüttert ihn durch und durch. Er kommt an seine Grenze. Ich glaube, diese Grenzerfahrung haben wir alle noch nicht erlebt. Oder doch? Vielleicht hast du schon miterlebt, dass ein ganz naher Angehöriger, der Ehepartner, Mutter oder Vater oder ein Kind an diese Grenze kam, an diese Grenze vom Leben zum Tod. Ich habe verschiedentlich als Pastor Menschen besucht und mit ihnen und auch für sie gebetet und sie und ihre Angehörigen begleitet, die vor dieser Grenze standen. Vor dieser Grenze, die vom Leben zum Tod ging. Und da wird angesichts des bevorstehenden Todes so vieles unwichtig, was einem vorher noch wichtig war. Da geht es ums Ganze. Angesichts des Todes gibt es nichts mehr, woran ich mich noch klammern kann. Ich bin dieser furchtbaren Macht des Todes ausgeliefert. Ich sehe, dass ich als Sterbender oder auch als Angehöriger gegen diese Macht nichts machen kann. Auch Jesus spürt diese Macht. Er spürt die Grenze, an die er gekommen ist. Und er spürt eine tiefe Angst in sich. Er, so heißt es, fängt an zu trauern und zu zagen. Doch er weiß einen Ausweg aus der Angst. Nicht die Flucht, nicht ausreißen, auch nicht sich in das Schicksal zu ergeben, nach dem Motto, nun ist sowieso alles egal, nun lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Nein, Jesus wendet sich an seinen Vater im Himmel. Er betet. Er zieht sich zurück. Drei Jünger nimmt er mit sich, damit sie mit ihm wachen sollen und beten sollen. Und dann geht er in eine einsame Stelle in dem großen Garten und betet. Und er betet, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Kelch, das soll heißen, der Kelch mit einem bitteren Getränk, der Kelch, den es mir schwerfällt, ihn auszutrinken, der Kelch des Todes, des Sterbens. Wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus hängt an seinem Leben. Er möchte gerne leben. Ich denke, wie wir alle auch gerne leben möchten. Jesus kommt an die Grenze. Und an dieser Grenze und in dieser Angst, die ihn befällt, bleibt er nicht bei sich selbst, sondern er betet zu Gott. Er wendet sich an den, der die Macht hat über Leben und Tod. Er verkrümmt sich nicht in seiner Angst, sondern streckt sich nach seinem Vater aus. Und wer so betet, der setzt sein ganzes Vertrauen in Gott, den Vater. Wenn einer helfen kann, dann er, der der Herr ist, über Leben und Tod. Das Gebet, die Bitte an Gott, ist der Ausweg aus der Angst. Auch der Ausweg aus den Ängsten, die sich unser bemächtigen, was auch kommt. Dass wir uns diesem Herrn anvertrauen und Gott anvertrauen und sagen, Herr, du kennst mich, du siehst mich, auch meine Angst, wie es mir jetzt geht. Ich weiß gar nicht, wie ich damit fertig werden soll. Aber du bist doch da. Ich vertraue darauf, dass du mich jetzt festhältst. Das führt uns schon zu dem Zweiten, was Jesus Angst macht. Nämlich das Zweite ist, dass er verlassen wird, dass er alleine ist. Jesus hat seine 12 Jünger um sich. Sie haben viel von ihm gelernt. Sie konnten sich auf ihn verlassen, immer. Er hat ihnen in ihrem Leben eine neue Richtung gegeben, ein neues Ziel. Sie brauchten ihn oft. Aber jetzt braucht Jesus sie. Es ist das einzige Mal, dass wir in der Bibel lesen, dass Jesus seine Jünger braucht. Bleibt hier, wacht mit mir. Betet, wacht und betet. Sie sollen bei ihm sein und mit ihm wachen. Sie sollen mit ihm zusammen diese schwere Zeit durchstehen. Wie hilfreich, wie tröstlich ist es, wenn ich in großen Ängsten bin, wenn ich in großer Sorge bin. Ich weiß, da ist jemand, der steht mir bei. Da ist jemand an meiner Seite. Da ist jemand, mit dem ich reden kann. Da ist jemand, mit dem ich beten kann. Da ist jemand, der hört mir zu. Da ist jemand, der praktisch mithilft. Drei der Jünger, die Jesus am nächsten stehen, nimmt er mit, damit sie mit ihm wachen und mit ihm beten. Und was geschieht? Sie schlafen, alle drei. Eigentlich hätte ich ja gedacht, wenn auch einer anfängt zu schlafen, dass der andere den anstößt und sagt, komm, du musst wach bleiben, Mensch, kannst auch hier nicht einfach schlafen. Aber alle drei schlafen. Sie haben miteinander Gott gelobt. Sie haben noch gerade vorher das Passamal gefeiert. Sie haben miteinander viel erlebt mit Jesus, noch vor kurzem. Sie haben Jesus fest versprochen, immer zu ihm zu halten. Und Petrus hat gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde immer an deiner Seite sein. Aber jetzt sind sie alle drei eingeschlafen. Wirklich, der Geist, der mag willig gewesen sein, aber das Fleisch war schwach, so heißt es in unserem Text. Sie konnten einfach die Augen nicht aufhalten. Und Jesus bleibt in seiner Angst allein. Wie wird Jesus mit dieser Angst fertig? Der Verlassenheit. Seine Gemeinschaft mit seinen Jüngern trägt ihn nicht mehr. Umso fester sucht er jetzt die Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater. Ja, er bittet darum, dass der Kelch des Leidens an ihm vorübergeht. Doch er durchsteht die Angst, indem er fest an seinen Vater sich bindet und die Bitte aus dem Vater auf sein Leben, aus dem Vater unser auf sein Leben und auf sein Sterben bezieht. Dein Wille geschehe. Jesus bittet um die Kraft, sich ganz in Gottes Willen zu fügen. Indem er so betet, indem er so sein Leben in Gottes Hände legt, übergibt er sein Leben seinem Vater. Nun ist es Gottes Sache, was aus dem Leben Jesu wird. Nicht, was ich will, sondern was du willst, sagt er. Ja, ich will Gottes Willen tun, den Willen meines Vaters. Es ist seine Sache allein, was auch geschieht. Er, der lebendige Gott, er trägt nun die Verantwortung, wenn es an die Grenze vom Leben zum Tod geht. Und das ist etwas anderes, als wenn jemand sagt, es ist eben alles Schicksal. Oder wenn gesagt wird, du musst eben zu der Stelle hin, der dir bestimmt ist, wenn deine letzte Stunde schlägt. Nein, es ist keine dunkle Schicksalsmacht, die da ist und der wir ausgeliefert sind, auch wie Jesus nicht einer dunklen Schicksalsmacht ausgeliefert war, sondern es ist ein bewusster Akt. Jesus legt sein Leben bewusst in die Hände Gottes. Und ich wünsche es mir, ich wünsche es uns allen, dass wir das können, wenn wir an die Grenze kommen, dass wir nicht einfach sagen, nur lass laufen und lass es werden, wie es will, sondern ich vertraue mich dem lebendigen Gott an. Ich halte seine Hand fest. Er ist da. Er ist jetzt auch für mich da. Das Dritte, was Jesus Angst macht, das ist die große Last, die er aufgelegt bekommt, nämlich die Last, die Schuld aller Menschen zu tragen. Die Last, die Schuld auf sich zu nehmen, die alle Menschen vor Gott haben, seine Zeitgenossen damals und auch wir noch. Jesus spürt die Nähe seines Todes, wie jeder Mensch sie spüren kann. Und das unterscheidet ihn nicht von anderen Menschen. Jesus ist eben ganz Mensch gewesen. Aber hier im Garten Gethsemane sehen wir nicht nur den Menschen Jesus in seiner Todesangst. Hier sehen wir auch Jesus, den Sohn Gottes. Er schickt sich an, als das Lamm Gottes die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Dass er am Kreuz gestorben ist, das war eben nicht sein Schicksal oder nicht auch eine Konsequenz seines Handelns, dass man sagt, hätte er sich anders verhalten, hätte er anders geredet, dann hätte er auch 90 Jahre alt werden können oder wie alt auch immer. Nein, es war ihm bestimmt von Gott, dass er diesen Weg gehen sollte. Auf seinen Schultern liegt die Sünde der Menschen. Kann er diese Last tragen? Soll er wirklich dafür büßen, was nicht er, sondern alle Menschen, was auch du und ich vor Gott falsch gemacht haben? Unsere Schuld, soll er sie tilgen? Muss er wirklich diesen Becher, bitteren Kelch austrinken, um zu leiden und zu sterben für uns? Kein Mensch kann dieses nachfühlen, diese Angst, die sich des Sohnes Gottes bemächtigt. Doch indem er beten kann, dein Wille geschehe, kann er den Weg gehen, der vor ihm liegt. Im Gebet gewinnt er Mut zum Aufbruch, auch wenn die Jünger wieder eingeschlafen sind, zum zweiten Mal und zum dritten Mal. Er hat neue Kraft gewonnen und kann sagen, Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Steht auf, lasst uns gehen. Das Gebet in Gethsemane hat ihm die Kraft gegeben, sich dem Verräter und den Soldaten zu stellen. Das schwerste Stück seines Lebens beginnt. Er, der weiß, was Angst bedeutet, er kennt auch unsere Ängste und Bedrängnisse. Aber er, der den Weg aus der Angst gegangen ist, vom Zittern und Zagen hin zu der Aufforderung, steht auf, lasst uns gehen. Er nimmt uns auch an die Hand, wenn die Angst in uns und an uns hochkriecht. Und er sagt zu uns und er sagt zu dir, steht auf, lasst uns gehen. Aber du brauchst nicht durchzumachen, was ich durchgemacht habe. Du brauchst den Weg ans Kreuz nicht zu gehen. Das war allein mein Weg. Ich führe dich aus der Dunkelheit des Todes zum Leben, zum ewigen Leben. Diese Zusage macht mich getrost. Und ich hoffe für uns alle, dass wir darüber getrost und dankbar sein können, wenn wir mit der Angst des Todes zu tun bekommen. Auch mit anderen Ängsten und Sorgen, die uns bewegen. Jesus sagt einmal, in der Welt habt ihr Angst. Ja, das ist so. Ihr fühlt euch bedrängt. Ihr seid ratlos und wisst nicht, wie es weitergehen soll. Die Angst lähmt euch. Ja, das ist manchmal so. Aber seid getrost. Ich habe die Welt mit all ihren Ängsten überwunden. Ich bin durch den Tod hindurchgegangen zum Leben. Wir bedenken in diesen Wochen den Weg Jesu, der ihn zum Tod am Kreuz geführt hat. Aber damit ist nicht alles zu Ende. Er, der Gekreuzigte, ist der Auferstandene. Nach Karfreitag feiern wir Ostern, den Sieg über die Macht des Todes und über alle Mächte, die uns in Angst versetzen wollen. Wir wissen nicht, was da alles noch auf uns zukommt, wie es uns persönlich und wie es mit der Welt weitergeht. Aber er, der Auferstandene, der die Mächte dieser Welt besiegt hat, er ist da. An ihn dürfen wir uns halten. Mit ihm dürfen wir rechnen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Über diese Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane gibt es im Gesangbuch ein Lied, das diese ganze Geschichte nacherzählt. Es ist ein wenig bekanntes Lied. Es sind 10 Verse. Und diese 10 Verse möchte ich jetzt gerne vorsingen. Aber wir teilen das auf. Erstmal singe ich 5 Verse, dann kommt die Abkündigung, dann kommen die anderen Verse. Am Abend nach dem Lobgesang 549.
Am Abend nach dem Lobgesang begann für ihn die schwerste Zeit. Sie gingen ihren letzten Gang zum Ölberg in die Dunkelheit. Kyrie eleison. Er hatte alles prophezeit, den Hirten, der zugrunde geht, die Herde, welche sich zerstreut, und auch den Hahn, der dreimal kräht, Kyrie eleison. Und Jesus sagte, setzt euch hier, und nahm nur 3 der Jünger mit und bat sie, bleibt und wacht mit mir. Er suchte Kreuz erlitt, Kyrie eleison. Und es ergriff ihn Angst und Weh. Er klagte ihnen seine Not im Garten von Gethsemane. Ich bin betrübt bis in den Tod. Kyrie eleison. Und ging ein Stück für sich allein und warf sich nieder zum Gebet. Und sprach, mein Vater, kann es sein, gib erst der Kelch vorübergeht, Kyrie eleison.
Was der Gemeinde sonst noch mitzuteilen ist, im Gottesdienst am vergangenen Sonntag wurden insgesamt 76,62 € gegeben. Eine Hälfte für den Evangelischen Bund, den Martin-Luther-Bund und das Gustav-Adolf-Werk. Die andere Hälfte für die eigene Gemeinde. Wir erbitten heute eine Spende für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Kirchenvorstand hat gestern spontan beschlossen, dass das Geld komplett inklusive dem sonst üblichen Teil für die eigene Gemeinde an die Flüchtlingshilfe weitergeleitet wird. Außerdem hat der Kirchenvorstand beschlossen, 500 € aus der Diakoniekasse für die Flüchtlingshilfe zu spenden. Folgende Termine sind bekannt zu geben. Am Dienstag um 20 Uhr treffen sich die alten Schachteln und am Mittwoch findet um 14.30 Uhr der inzwischen dritte Spielenachmittag für Seniorinnen und Senioren statt. Dann darf ich herzlich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag einladen mit Predikantin Helga Rahm. Helga Rahm, geborene Lüring, wurde in Backemoor geboren und lebt seit 1975 in Schüttorf. Sie freut sich, endlich mal wieder in ihrer Heimat predigen zu dürfen. Dann haben wir noch eine Mitteilung vom Kirchenkreis Rauderfehn. Wir singen für den Frieden. Im Kirchenkreis Rauderfehn wird am kommenden Mittwoch, den 16. März, ein neues Chorprojekt gestartet. Nach der langen Corona-bedingten Singpause ist das Bedürfnis nach gemeinsamen Singen sehr groß. Gleichzeitig müssen wir erleben, dass der Weltfrieden mutwillig angegriffen wird. Deshalb lädt Kreiskantor Andreas Kronfeld zum gemeinsamen Singen für den Frieden ein. In den Chorproben immer mittwochs von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus Westrauderfehn sollen Chorstücke aller Epochen zum Thema Frieden eingeübt werden, die dann in Gottesdiensten, Friedensgebeten und einem Konzert zur Aufführung gelangen sollen. Kreiskantor Kronfeld hofft, dass so ein kleines Zeichen der Hoffnung und Solidarität mit allen bedrohten Menschen, aber in dieser Zeit besonders mit dem ukrainischen Volk setzen zu können. Für den Besuch der Proben gelten die 3G-Regeln und die inzwischen zur Routine gewordenen Hygienemaßnahmen. Herzliche Einladung. Zum Schluss noch einmal eine Bitte. Bitte denken Sie daran, die ausliegenden Zettel auszufüllen und am Ausgang abzugeben. Das sind die Abkündigungen. Es folgt jetzt noch die Strophe 6 und 10 von dem angefangenen Lied.
es nicht, wie ich es will. Es muss nach deinem Plane gehen. Ich halte deinen Händen still. Dein Wille soll an mir geschehen. Kyrie eleison. Und die Entscheidung, die er traf, errang er in Verlassenheit. Die Jünger lagen tief im Schlaf, ermüdet und von Endlichkeit. Kyrie eleison. Er sprach sie an, als er sie fand. Was schlaft ihr, betet und seid wach, sonst hat die Nacht euch in der Hand. Der Geist sagt, ja, das Fleisch ist schwach. Kyrie eleison. Und ging und kniete im Gebet ein zweites und ein drittes Mal. Zum Fliehen war es nun zu spät, schon drangen Fackeln aus dem Tal. Kyrie eleison. Steht auf, sprach er, und schlaft nicht mehr. Es kommt, wie es geschrieben steht, der Sohn gibt sich den Sünden her. Er ist schon da, der mich verrät. Kyrie eleison.
Lasst uns beten. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Wir wenden uns an dich mit allem, was uns Angst macht, was uns bedrückt, was uns mit Sorgen in die Zukunft blicken lässt. Wir hören die Nachrichten von Krieg, Gewalt, Zerstörung und großem Leid in der Ukraine. Wir fühlen uns so machtlos und hilflos. Herr, erbarme dich derer, die unter diesem Krieg und unter anderen Kriegen und Bürgerkriegen in der Welt leiden. Tröste die Trauernden, heile die Verwundeten und Kranken, gib denen Kraft, die helfen und anderen beistehen. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik, dass sie Schritte zum Frieden gehen, gib, dass die Waffen bald schweigen. Wir bitten dich, Herr, für deine weltweite Gemeinde. Lass die Christen in den Krisen- und Kriegsgebieten in der Ukraine und anderswo dazu beitragen, dass geholfen und getröstet werden kann und Versöhnung möglich ist. Wir bitten dich heute besonders für die Menschen, die um ihres Glaubens willen bedrängt und verfolgt werden, die um ihr Leben fürchten müssen, nur weil sie sich zu dir und deiner Gemeinde bekennen. Lass sie deine Macht und deine Kraft erfahren. Steh ihnen bei. Wir bitten dich aber auch für alle hier bei uns, die mit Angst und Sorgen in die Zukunft blicken. Für Eltern, die sich Sorgen machen um ihre Kinder. Für Kinder, die sich um ihre alten Eltern kümmern. Für die Kranken und Trauernden, auch hier in dieser Gemeinde. Für alle, die diese Menschen begleiten, ihnen beistehen und sie pflegen.
Herr, mache uns zu Boten deines Friedens, deiner Versöhnung, deines Heils in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gemeinde, bei der Arbeit, in der Schule, wo immer wir mit anderen Menschen zusammen sind. Erweise deine Macht als Gott des Friedens und der Versöhnung. Amen. Jetzt singe ich noch eine Liedstrophe vor dem Segen, Nummer 547, Vers 2. Und im Lied eines wünsche ich mir vor allen anderen. Immer sollten wir vor Augen stehen. 547, Vers 2. Sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir